Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Morgen startet die Black Week, mit der Einzel- und Versandhändler ihre Umsätze zum Jahresende nochmal ankurbeln wollen. Höhepunkt ist der Black Friday, auf den dann der Cyber Monday folgt. Und damit startet die Weihnachtssaison, die den Cap-Diensten jedes Jahr Rekordpaketmengen beschert. Doch in diesem Jahr ist nicht gesagt, dass alle Bestellungen tatsächlich rechtzeitig ihr Ziel erreichen, denn der Mangel an Berufskraftfahrern hat sich weiter verschärft. Was jetzt die Branchenverbände BGL, DSLV, AMÖ, BWVL und BPEX fordern, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute um die neuen Lkw-Kontrollmechanismen in Polen und Rumänien, um die 180-Grad-Kehrtwende von DFDS in Sachen E-Call-Übernahme, über den dänischen Newcomer Blue Logistics und über das preisgekrönte Nachhaltigkeitskonzept von Fiege. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Lutz Lauenroth. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ Die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, es ist wirklich frustrierend für die Transportverbände. Da wurden im letzten Mai endlich die Berufskraftfahrerqualifikationsnovelle auf den Weg gebracht und nun hängt sie seit Ende August im Bundestag fest. Einfach, weil der andere Themen vorgezogen hat. Jetzt kommt die Regierungskrise mit der für den 11. Dezember angekündigten Vertrauensfrage von Olaf Scholz dazu. Wenn er die verliert, wird der Bundestag aufgelöst und dann tut sich bis zur Wahl am 23. Februar nicht mehr viel.
Tja, so ist das. Und für die längst überfällige Reform zur Erleichterung des Berufszugangs für neue Lkw-Fahrerinnen und Fahrer drängt die Zeit. Denn sie werden nach wie vor dringend gebraucht. Wie BGL-Präsident Dirk Engelheit seit Jahren sagt, wächst die Lücke im Fahrpersonal jährlich um 15.000 Stellen. Und er malt gerne das Schreckgespenst des Versorgungskollapses an die Wand.
Ja, natürlich ist die Entwicklung besorgniserregend. Die Novelle ist wirklich überfällig. Wesentliches Element ist ja, dass der Unterricht als E-Learning angeboten wird und die Prüfung in 8 Sprachen absolviert werden kann. Letzteres ist einfach wichtig, damit Unternehmen auch Fahrer aus anderen Ländern anwerben können. Ja, dann hoffen wir mal, dass der Appell der Verbände nicht wirkungslos bleibt und der Bundestag die Änderungen bis Dezember durchwinkt.
Es könnte wirklich etwas schneller gehen. Anderswo scheint es zu funktionieren. So wurden jetzt in Polen und Rumänien neue Vorschriften für Transportunternehmen eingeführt. Und worum es dabei geht, darüber reden wir gleich.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Da sind wir wieder. Und nun geht es nach Osteuropa. In Polen und in auch Rumänien werden die Spielregeln für ausländische Transportunternehmen zum Jahreswechsel verschärft. Damit soll einerseits Steuerhinterziehung verhindert werden, und andererseits soll das die einheimische Transportwirtschaft vor unlauterem Wettbewerb schützen.
Das richtet sich in erster Linie gegen die Konkurrenz aus den östlichen Ländern, wobei sicherlich auch eine Rolle spielt, dass es im Zuge des russischen Angriffskrieges erhebliche Erleichterungen für die ukrainischen Transportunternehmen gegeben hat. Im Gegensatz dazu sind zum Beispiel die polnischen Spediteure vor einem Jahr massiv auf die Barrikaden gegangen, weil ihnen die ukrainische Konkurrenz das Wasser abgegraben hat.
Auch wenn es weitgehend jetzt nur um Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern geht, interessant finde ich, wie schnell die polnische Administration reagiert hat. Das würde sich das Gewerbe in Deutschland sicherlich auch wünschen. Wir haben ja vorhin über den 10-Genehmigungsprozess bei der Novelle des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes gesprochen.
Ja, genau. Und apropos zäh, auch das Ringen um die Übernahme des internationalen Geschäfts des türkischen Logistikdienstleisters E-Call zog sich in die Länge. Im April hieß es noch, die Übernahme sei in trockenen Tüchern. Anfang November sagte DFDS den Deal wegen nicht erfüllter Vertragsbedingungen ab. Und jetzt heißt es wieder go.
Da ist wohl hinter den Kulissen noch ordentlich gefeilscht worden. Laut DFDS ging es unter anderem um die Höhe von Schulden, die mit der Transaktion verbunden sind, und auch um die Möglichkeit, die Laufzeit des Terminalvertrags mit Jaluwa Port zu verlängern. Aber natürlich stand auch der Kaufpreis zur Debatte. So zahlt DFDS nun 14 Millionen weniger, als es noch im April sein sollten. Ich halte das für ein Zeichen dafür, dass E-Coll ziemlich unter Druck steht.
Hoffen wir, dass sich das nicht noch ändert. Klar ist aber, dass der Jahresumsatz von DFDS durch den Deal um 442 Millionen Euro steigen wird. Allerdings kommen auch rund 3.700 neue Mitarbeiter hinzu, die alle bezahlt werden wollen. Zum Vergleich, 2023 wird DFDS mit gut 12.000 Beschäftigten einen Jahresumsatz von umgerechnet rund 3,7 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Also es gibt schon deutliche Unterschiede in der Produktivität.
Überhaupt scheinen dänische Unternehmen irgendwie anders zu ticken. DSV schnappt sich DB Schenker, Maersk fährt wieder in Richtung Erfolg, die Nordic Transport Group, kurz NTG, hat in diesem Jahr ordentlich zugekauft. Da sind offensichtlich clevere Rechner am Werk. Und das setzt sich ja auch im Kleinen fort.
Genau, vor fast genau einem Jahr gründeten Morten und Carsten Mattisen den Logistikdienstleister Blue Logistics und das Unternehmen wächst, vor allem durch Zukäufe.
Moment mal, bei den Namen klingelt etwas. Die Mattisen-Brüder sind nicht unbekannt in der Branche. Sie gehörten zu den Gründern und Gesellschaftern der eben schon genannten NTG. Das erklärt natürlich auch das Wachstumsmodell, was sie sich vorgenommen haben.
Ich finde die Strategie spannend, in einem atemberaubenden Tempo einen neuen Logistikkonzern aufs den Boden zu stampfen. Insgesamt 9 Tochterunternehmen agieren inzwischen unter dem Dach der Blue Logistics Group. Und die Zahl der Mitarbeiter ist in der kurzen Zeit seit der Gründung auf 150 gestiegen. Der Umsatz liegt laut Morten Mattisen inzwischen bei 1 Milliarde dänischer Kronen. Das sind so umgerechnet 134 Millionen Euro.
Naja, es geht bei Blue Logistics vor allem darum, bei eher kleinen Unternehmen 51% der Anteile zu übernehmen und sie in das Partnernetzwerk zu integrieren. Die operative Verantwortung bleibt bei diesen Partnern. Die kümmern sich also um Kundenbetreuung, Frachtplanung und Speditionskontakte. Der gesamte administrative Bereich hingegen wird in der Zentrale in Bagsværd gebündelt. Das senkt natürlich die Personalkosten der Partnerunternehmen. Und natürlich profitieren sie auch von den Skaleneffekten beim zentralen Einkauf von Treibstoff oder Slots auf Fähren.
Das klingt durchdacht und durch dieses Partnerkonzept sparen sich die Gebrüder Mattisen auch die zum Teil nicht unerheblichen Integrationskosten. Man könnte fast sagen, es handelt sich um Übernahmen-Light.
Da gebe ich dir recht. Und das heißt auch, dass die Akquisitionen neuer Partner wirklich rasch über die Bühne gehen. Alle 6 Wochen soll künftig ein neuer Partner an Bord kommen. Das ist zumindest die Vision.
Erstaunlich ist, dass die Partner so bunt gemischt sind. Zuerst wurde die Spedition Combino übernommen, die auch eine Sparte für Kurierfahrten einbringt. Dann kam mit Vogtmann Logistik ein Spezialist für die Belieferung des Einzelhandels hinzu. Im Mai folgte die Spedition Uniway. Dann kaufte Blue Logistics den Luft- und Seefrachtspezialisten USL und so weiter.
Ich glaube, es geht darum, erst einmal eine Basis mit vielen Säulen zu schaffen, um dann darauf aufzubauen. So sagt das zumindest Blue Logistics-Chef Mikkel Frügort im Gespräch mit meinem Kollegen Jan-Peter Naumann. Künftig soll das Produktportfolio zielgerichtet und vor allem sinnvoll ausgebaut werden, wie es so schön heißt. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
Genau, was nicht mehr kommt, um das Thema zu wechseln, das sind Lebensmittellieferungen von Amazon in Deutschland. Nach 7 Jahren hat der E-Commerce-Riese jetzt das Ende seiner Fresh-Sparte angekündigt. Und nun muss der ein oder andere in Hamburg, Berlin oder München wieder in den Supermarkt gehen oder auf den Lieferdienst von Rewe umsteigen. Der scheint nämlich ganz gut zu laufen.
Oder man vertraut auf den neuen Amazon-Partner Knusper, der künftig Amazon Prime-Kunden im Großraum Berlin, im Rhein-Main-Gebiet und in München mit frischen Produkten beliefern soll. Das ist vielleicht in diesem sehr speziellen Segment ganz sinnvoll. Und Shops und Partner einbinden, das kann Amazon ja. Schauen wir mal, ob das Versprechen, die Waren zum Supermarktpreis auszuliefern, auch eingehalten wird.
Ja, der Markt ist wirklich nicht einfach. Andere sind schon gescheitert, wie zum Beispiel Gorillas und Getir. Aber Flaschenpost.de ist eingestiegen. Die Herausforderung besteht darin, zu liefern, wenn der Empfänger zu Hause ist und dabei alle Vorschriften für den Transport von Lebensmitteln und Frischwaren einzuhalten.
Eben das sind die Aspekte, die das Geschäft schwierig machen. Mal schauen, ob sich das vereinfacht, wenn künftig KI-gestützte Lösungen zum Einsatz kommen. Die scheinen sich in der Branche durchaus durchsetzen zu können.
Und nicht nur dort, so hat sich die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis bei der Suche nach geeigneten Preisträgern in diesem Jahr tatsächlich von einer KI unterstützen lassen. Finde ich echt einen interessanten Ansatz. Und die wurde auch in der Logistik fündig. Beim gezielten Durchforsten des Internets hat die Anwendung unter anderem alle von Fiege veröffentlichten Dokumente und Nachhaltigkeitsberichte unter die Lupe genommen, für gut befunden und siehe da, automatisch nominiert.
Und Fiege hat die Auszeichnung dann auch tatsächlich gewonnen.
So ist es.
Das aber hat nicht die KI entschieden, sondern eine unabhängige Jury. Für unsere Kollegen Frederik Witt und unsere Auszubildende Lilly Domer war es natürlich klar, dass sie bei Sandra Achternbusch, die ist Executive Director Corporate Sustainability bei dem Logistikdienstleister, mal nachfragen, wie das Unternehmen so aufgestellt ist.
Genau, das haben die gemacht und es ist ein interessantes Interview dabei rausgekommen. Natürlich ging es zunächst um die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive. Und auf dieser Basis einen ordentlichen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, das ist schon eine knifflige Aufgabe. Vor allem die doppelte Wesentlichkeitsanalyse hat Achternbusch und ihrem Team einiges abverlangt. Dabei müssen sowohl die positiven als auch die negativen Umweltauswirkungen eines Unternehmens berücksichtigt werden, und zwar nicht nur die aktuellen, sondern auch die zukünftigen. Ja, und dann als Sahnehäubchen muss das Ganze auch noch die Auswirkungen externer Faktoren auf die finanzielle Performance des Unternehmens berücksichtigen.
Das klingt anspruchsvoll und ist es mit Sicherheit auch. Da würde ich doch dann gern mal wissen, wie der Fiege-Fahrplan in Sachen CO2-Reduktion aussieht.
Also da orientiert sich das Unternehmen an den Vorgaben der Science-Based Targets Initiative, kurz SBTI. Und das heißt nichts anderes, als dass die Emissionen in Scope 1 und 2, also die Emissionen, die im Unternehmen entstehen oder indirekt bei der Erzeugung der im Unternehmen genutzten Energie entstehen, bis zum Jahr 2030 halbiert werden sollen. Das Basisjahr ist 2021. Was aber vielleicht noch interessanter ist, auch die Scope 3 Emissionen, also alle indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, sollen bis zu diesem Zeitpunkt halbiert werden, allerdings bezogen auf das Basisjahr 2023.
Es geht natürlich darum, die CO2-Werte bei den vor- und nachgelagerten Transporten massiv zu senken. Hier finde ich den eher pragmatischen Ansatz von Fiege gut. Zwar hat das Unternehmen inzwischen 8 Elektro-Lkw im Einsatz und 6 weitere bestellt, um Erfahrungen mit batteriebetriebenen Fahrzeugen zu sammeln, aber damit ist nur ein Teil der eigenen Flotte von rund 100 Einheiten in Deutschland und weiteren 60 im Ausland dekarbonisiert. Für alle anderen Fahrzeuge und auch die der Transportpartner setzt Fiege auf Biokraftstoffe wie CNG, LNG oder HVO, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.
Das ist eine kluge Strategie, denn so können zum Beispiel vorhandene Lkw weiter genutzt werden und trotzdem sinkt der CO2-Ausstoß um 80-90%. Allerdings muss natürlich auch genügend Biosprit zur Verfügung stehen und das ist nicht unbedingt gesichert.
Das Ringen darum, welcher Carrier welchen Kraftstoff nutzen darf oder soll, hat ja längst begonnen. Aber wie auch immer, jeder Lkw, der mit biogenem Sprit fährt, ist ein Gewinn für die Umwelt. Und Fiege gewinnt auf diesem Weg noch etwas Wertvolles. Zeit. Zeit, um die weitere technische Entwicklung zu beobachten und einzuordnen, um dann eine fundierte Entscheidung für das richtige, emissionsfreie System zu treffen.
Es lohnt sich, noch etwas abzuwarten. In der Zwischenzeit werden neue E-Lkw mit größeren Reichweiten und wahrscheinlich auch Brennstoffzellen-Lkw auf den Markt kommen. Auch die notwendige Infrastruktur an Ladesäulen und Tankstellen dürfte dann deutlich besser sein.
Das steht zu hoffen. Wobei ich davon ausgehe, dass der Aufbau von Ladeparks jetzt richtig Fahrt aufnehmen wird.
Da hast du recht. Sehen wir es positiv und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch wieder am Ende unseres heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kommentare haben, dann schicken Sie die gern an redaktion@dvz.de. Und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Lutz Launroth.